Mein Name ist Redi Koker und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert, bin Sopranistin und singe sehr gerne viel zeitgenössische experimentelle Musik und mache auch Performance. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekoker.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und du wirst über alle meine sonstigen Tätigkeiten als Sängerin, als Podcasterin und auch als Autorin informiert. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke dir ganz herzlich für deine Feedbacks und Zuschriften. Ich danke dir auch, wenn du dir Zeit genommen hast, mir tatsächlich auf einen dieser Plattformen eine gute Bewertung abzugeben oder eben ja einen Text zu schreiben oder eine 5-Sterne-Bewertung. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In dem heutigen Gespräch spreche ich mit dem Kurator und Herausgeber Bastian Zimmermann. Vielen von euch ist er natürlich als Herausgeber der Zeitung, des Magazins Positionen bekannt, aber er ist eben auch Kurator, Dramaturg, Regisseur und wir werden über die Vielseitigkeit seiner Tätigkeiten heute sprechen. Nun also Bastian Zimmermann.
Hallo lieber Bastian Zimmermann, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Genau, du bist in München, ich bin in Düsseldorf und die moderne Technik macht es natürlich möglich. Da das ja ein Podcast ist, der auch einen Schwerpunkt auf neuer zeitgenössischer Musik hat, möchte ich als erstes gerne von dir wissen, wie bist du zur sogenannten neuen oder zeitgenössischen Musik gekommen?
Das war eigentlich im Studium der Musikwissenschaft durch meine, ich nenne sie mal Professorin, aber sie war damals gar keine Professorin, sondern irgendwie in Vertretung oder so, Marion Sachser in Frankfurt. Und die Musikwissenschaft war damals nicht gut aufgestellt insgesamt. Also die Uni wollte eigentlich das Institut, glaube ich, schließen und hat deswegen eine Professur dort untergebracht. Die einzige Konstante, die es irgendwie im Studium irgendwie gab, war Marion Sachser, die irgendwie immer wieder verlängert wurde. Man wusste nie, ob sie nächstes Jahr kommt, aber dann war sie doch da. Und genau, ich glaube, es war so eine Mischung aus, dass es da so eine Art theoretische Durchdringung gab und dann natürlich auch so einige Konzerterlebnisse, die man dann halt irgendwie durch Zufall irgendwie entgegengekommen sind.
Das heißt, sie hat da viele Werke dir vorgestellt aus der sogenannten klassischen zeitgenössischen Musik.
Ja, genau. Also es gab schon so ein Interesse schon so aus der Jugend für so, also ich komme eigentlich vom Jazz her, vom Free Jazz, also als Jugendlicher habe Gitarre gespielt und war schon immer so an komplexer Musik irgendwie interessiert, aber immer aus so einem ja, improvisatorischen Gedanken heraus. Und ich habe dann eigentlich im Studium einfach da so ein bisschen mehr kapiert, dass es auch Leute gibt, die das irgendwie aufschreiben, was wiederum interessant ist, weil man dann sich analytischer anschauen kann am Ende, weil es irgendwie auf Papier steht oder so. Genau. Aber es gab auch schon so als Jugendlicher so dieses Interesse an Xenakis insbesondere, dass ich viel Stücke von ihm irgendwie gehört habe. Oder auch so frühe Erinnerungen hatte ich auch irgendwie so die Orgelwerke von Messiaen oder so, hatte ich irgendwie durch Zufall mal entdeckt. In den Unweiten des damals noch, wo man noch wild illegal download konnte. Ich habe mein ganzes Musikwissen, glaube ich, in den 90ern durch Emul und wie sie alle hießen, Napster und so weiter.
Hat sich ja jetzt verändert. Mit YouTube ist ja so viel zugänglich und kann sich da gut weiterbilden. Was macht für dich gute neue Musik aus oder was hörst du selber gerne? Oder in welche Konzerte gehst du gerne?
Ja, also generell denke ich jetzt nicht wirklich in dem Begriff neue Musik. Ich verwende ihn eigentlich nur in dem Kontext, dass es dann eine Szene von Menschen gibt, die sich darauf beruft. Aber für mich persönlich hat das nicht sonderlich Relevanz. Also ich merke immer wieder, also ich höre unglaublich viel verschiedene Musik und hatte auch wirklich, ja, man kann schon so eine, ja, man könnte wie so eine kleine Geschichte von dem, was mich irgendwie interessiert, glaube ich, so schreiben, weil ich als Jugendlicher unglaublich radikal alles abgelehnt habe, was irgendwie populär war. So aus so einer pubertären Haltung heraus wahrscheinlich ein bisschen. Und da wollte ich es irgendwie so wissen, wohin man so in die Extreme irgendwie so gehen kann, deswegen dann auch so der Free Jazz und so dann so relevant wurde. Und ich habe dann erst so mit Mitte 20, würde ich sagen, mit dem ersten Riss im Herzen quasi irgendwann so Zugang zu Popmusik bekommen. Und da hat sich wie so alles, was man eigentlich in der Jugend gemacht hätte, hat sich dann so erst nochmal wieder, ist man dann so da rangegangen. Und dann, genau, also bei mir ist es so, dass es immer irgendwie ein Album dort gibt und ein Stück dort und es hat eigentlich überhaupt keinen direkten Zusammenhang, aber was ich immer merke, ist schon, dass ich es schon gut finde, wenn so musiziert wird. Also in verschiedenster Hinsicht, also dass Leute gut irgendwie interessante Instrument beherrschen oder so. Also es gibt schon so ein so ein nerdiges Interesse daran. Also jetzt ein Beispiel habe ich mal wieder entdeckt, Alan Holdsworth, diesen Gitarristen aus den 80er Jahren, so 90er Jahren, wo ja einfach so eine ganz einzigartige Sprache für die Gitarre und für diese Synth-Gitarre, die er dann ja auch hat entwickeln lassen, irgendwie so gefunden hat oder so. Also ja, schon, ja. Aber dann gibt es gleichzeitig einfach so ein, so aus dieser Zeit mit Mitte 20 oder so, ist einfach so ein Zugang zu so Sachen wie so Radiohead oder Und bei das, was jetzt, sag ich mal, in der Szene neuer Musik so für mich interessant wird, ist schon, also ich habe ja irgendwie ein spezifisches Interesse an dem, was ich so selber darin machen will und schaue da, glaube ich, schon sehr spezifisch dann rein in dem Sinne, also wo ich dann empfinde, dass jetzt irgendwie dieses Stück oder diese Installation oder was auch immer, Musiktheater, irgendwie spannend ist oder so. Aber ja, da können wir vielleicht noch genauer dann einsteigen.
Sehr gerne. Genau, du bist ja ein vielseitiger Mensch, so wie ich dich wahrnehme. Man kann ja auch mal sagen Portfolio. Also ich nehme dich wahr, dass du schreibst. Du bist natürlich Herausgeber von den Positionen. Du kuratierst ganz großartige Sachen, demnächst auch etwas quasi in meiner Heimatstadt in Nürnberg. Du machst Regie, wahrscheinlich machst du noch mehr. Also wer bist du? Was musst du?
Also mein Credo ist eigentlich immer so eine Mischung aus bestimmen und bestimmen lassen. Ich habe ja auch Philosophie studiert in Frankfurt. Da gab es den Martin Seel, wo ich sehr gerne Vorlesungen besucht habe. Und der hat so ein Buch geschrieben von bestimmen und bestimmen lassen. Fand ich damals irgendwie sehr, ja, einfach so schlicht gut in dem Sinne so, dass das irgendwie ein bisschen Wahrheit drin steckt. Und ich glaube, dass ich so verschiedene Dinge mache, liegt daran, dass da irgendwie auch einfach eine Offenheit dafür ist, dass die Leute Dinge an mich rantragen und diese Offenheit vielleicht auch spüren und deswegen das dann an mich rantragen. Genau, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so eine Entwicklung. Also ich habe halt studiert damals, ich habe während dem Studium auch irgendwie so mit meinem besten Freund damals Filme gedreht. Zum Beispiel, das ist dann einfach so entstanden, recht explizite Filme, die dann so auf dem Pornfilmfestival in Berlin und so weiter liefen. Ich glaube, habe da so gemerkt, dass ich Spaß habe an Projekten machen, irgendwie so Dinge aufziehen. Es war damals natürlich noch komplett ohne Geld und einfach Freunde, Freundinnen überzeugt und irgendwie so. Und auch Marion Sachse hatte damals wieder so eröffnet, dass ich ja so eine Hausarbeit, die ich bei ihr geschrieben hatte, mal bei den Musiktexten einreichen könnte oder so, ob die das vielleicht ein bisschen umgeschrieben als Essay veröffentlichen würden. Und dann kam das so, ah ja, stimmt, ich könnte ja schreiben, weil ich hatte jetzt auch keine konkrete Vorstellung, was ich am Studium machen will. Und dann, genau, habe ich das dort fortgeschlagen, die waren interessiert, ich habe es umgeschrieben, habe dann auch realisiert, ah ja, ich könnte ja dann direkt vielleicht noch mehr schreiben und habe ihnen dann zum Beispiel direkt eine Konzertkritik, glaube ich, dann aus Frankfurt damals dann vorgeschlagen. Das haben sie auch dann angenommen. Dann habe ich dann meine erste Kritik geschrieben. Und lustigerweise wurde dieser andere Text, also diese Hausarbeit, quasi nie veröffentlicht. Irgendwie wurde die immer weitergeschoben und so, aber gleichzeitig habe ich dann so den Weg gemacht, dass ich dann halt, keine Ahnung, bei Musiktexte geschrieben habe, dann habe ich zur neuen Zeitschrift für Musik geschrieben und gesagt, hey, ich habe bei Musiktexte geschrieben und so, ne? Und vielleicht habt ihr ja Interesse und dann so da den Weg gemacht. Und dann kam eigentlich so dieses ganze performative Arbeiten. Also ich habe viel als Ghostwriter auch gearbeitet, wo ich dann so, sag ich mal, da hat man bessere Honorare als Textschreiber, als jetzt für die Zeitschriften selber. Und bin darüber, sag ich mal, bei dem Solisten-Ensemble Kaleidoskop daran gekommen, dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht auch mehr inhaltlich nach dieser Ghostwriting-Arbeit quasi mit in dem Projekt arbeiten würde als Dramaturg und so. Und dann, genau, kam das, dass ich gemerkt habe, irgendwie Dramaturg sein, das war mein Ding, in dieser sehr spezifischen Zwischenrolle, sag ich mal, dass man irgendwie Teil von einem Projekt ist, aber auch nicht ganz und immer auch so ein bisschen so ein Outside Eye ist, aber trotzdem mit Recherchen und so Input gibt und genau. Und ja, also von dort aus dann ging es dann wieder weiter, dass ich auch gemerkt habe, irgendwann mit Neo Höker zum Beispiel, wo ich jetzt letztes Jahr meine erste quasi Regiearbeit im klassischen Sinne so mit ihm zusammen gemacht habe, wo es einfach in dieser Konstellation sich am Ende so ergeben hat. Wir haben das gar nicht so beantragt. Da stand ich noch als Dramaturg drin, aber am Ende haben wir gemerkt, dass wir das Stück jetzt irgendwie gemeinsam einrichten und inszenieren. So. Und, genau. Und ich sag mal, das Kuratorische ist schon so, glaube ich, die stärkste Leidenschaft, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass, also über dieses Ghostwriting eigentlich, habe ich gemerkt, dass ich total Spaß an Konzepten habe und an so Rahmen setzen, wie so gedankliche Rahmen, innerhalb deren man sich dann oder andere KünstlerInnen dann irgendwie so ausbreiten können oder so. Und wo der Rahmen aber jetzt nicht nur irgendwie ist, okay, wir bearbeiten jetzt alle irgendwie den Klimawandel, ne, sondern wo es, sag ich mal, schon sowas so sehr Konzises gibt, wo man irgendwie an, zum Beispiel an einem Format arbeitet, wie jetzt bei den Musikinstallationen in Nürnberg oder ich hatte ja diese Reihe gemacht in Berlin, die dann noch ein bisschen weiter getourt ist, Music for Hotel Bars, wo man einfach so einen sehr kleinen, spezifischen Konzepte in den Rahmen setzt, wie dort war es dann, KomponistInnen werden beauftragt, neue Hintergrundmusik für existierende Hotelbars zu schreiben. Und ja, und das ist dann quasi sehr spezifisch, aber gleichzeitig auch sehr offen, was dann da vor Ort eigentlich passiert und entsprechend unterschiedlich waren dann auch die Abende. Genau, also das ist so, glaube ich, so meine größte Leidenschaft gerade, eigentlich solche Konzepte aufzustellen. Ja.
Ja, es klingt so, dass du so offen bist, dass die Dinge dann auf dich zukommen, scheinbar die Menschen dir das dann auch zutrauen, egal ob du es schon gemacht hast oder nicht. Und
manchmal muss man auch was reingeben.
Und auch dieses, ja, diese Gabe, dass du irgendwie so diesen Überblick, also diesen Rahmen, das ist ja, finde ich, auch ganz, ganz großartig. Und wenn sich dann die, die da mitwirken, noch wohlfühlen und dann kommt was Cooles bei raus, finde ich super. Genau. Dann hast du ja die tatsächlich die Herausgeberschaft von den Positionen übernommen. Wie ist es dazu gekommen? Und ihr habt ja das Heft, was ja, glaube ich, auch gut ist, dass man das macht, ja komplett umgestaltet. Also da sind dir wahrscheinlich dann ist auch diese Gabe da, das auch so sehen zu können, zugute gekommen, weil ich denke, ich meine, Gisela Nauck hat ja wirklich ein Vermächtnis hinterlassen. Also ich habe Positionen immer sehr gerne gelesen und es hatte ja auch eine ganz klare Handschrift und da auch dann ja diesen Mut oder auch das Können zu haben, ja, wir treten das an, aber es wird auf jeden Fall anders und es wird auch noch richtig gut.
ja, also wie es dazu kommt, eigentlich war ganz interessant, so einer Phase, wo ich gerade so 2 Jahre lang nicht mehr so viel geschrieben hatte, für gerade auch Zeitschriften, weil ich total an Grenzen gestoßen bin dort. Die Redaktionen waren alle uralt und also irgendwann, als erstes war die neue Zeitschrift für Musik, wurde mit Till Knipper quasi dann umbesetzt und da war das erste Mal, irgendwie Till hatte mich angerufen dann und gesagt, hast du nicht Lust jetzt für mich irgendwie wieder zu schreiben und so und da habe ich das erste Mal gemerkt, ah, vielleicht macht das irgendwie Sinn jetzt, weil ich dann wieder meine Themen unterbringen kann, weil vorher war es wirklich, wie soll ich sagen, das, was mich interessiert hat, hat die halt nicht interessiert so. Und war dann immer zu weit entlehnt oder also zu weit weg und so einfach so. Genau, und so oder ergänzend noch dazu auch die Erfahrung gemacht, dass man eine Kritik schreibt, die, sage ich mal, eher in Richtung quasi, es war nicht gut, aber ich würde sagen, gut begründet, wo dann diese Dinge nicht publiziert wurden, weil man gemerkt hat, die Zeitschrift steht einfach zu nah an dem Komponisten. So und habe so gemerkt, nee, also ist mir alles irgendwie zu eng und zu komisch und so. Genau. Und dann aber mit Till hat sich das schon so ein bisschen geändert. Und dann kam Andreas Engström, der ja mein Co-Partner quasi bei den Positionen ist, auf mich zu, weil er von Gisela Nauck gefragt wurde, ob er das nicht gerne übernehmen wollen würde. Und er ist ja Schwede und jetzt nicht nativ Deutsch, sage ich mal, sprechend. Ja, ihm war schnell klar, dass er das nicht alleine machen will. Auch ganz praktisch, glaube ich, ist das schon, wenn man sowas komplett selbst verwaltet, irgendwie ist gut, zu zweit zu sein. Und ja, dann hat er mich gefragt, wir hatten uns noch gar nicht so lange genauer gekannt, eigentlich in diesem Jahr selber dann da auch damals so ein bisschen mehr kennengelernt. Und das war eigentlich ziemlich, ja, also so ein sehr gutes Match irgendwie. Da haben wir uns auf die Jahre jetzt wirklich sehr eingegroovt. Und genau, und irgendwie war auf jeden Fall damals klar, dass man das irgendwie, also es hat immer seinen Charme gehabt und ich habe es auch immer so einen Retro-Charme genannt, weil das Design war irgendwie halt mal in den 90ern entwickelt und wurde dann einfach durchgezogen und so weiter. Und ich fand es aber auch damals im Studium der Musikwissenschaft, so in der Bibliothek, hatte das auch einfach seinen Charme, halt dieses Heft irgendwie, es war so, ja, gehörte in der Weise irgendwie dazu. Genau, aber gleichzeitig, ja, ich glaube, ich hatte vorher einfach genug Erfahrung gesammelt mit diesen Grenzen und so weiter, wo ich einfach dadurch wusste, in dem Sinne, was ich dann oder wir dann so, was wir da, dann davon wollen, wenn wir das jetzt komplett in der Hand haben. Und das Schöne, muss man sagen, ist einerseits, dass wir auch ja gar keinen Verlag oder irgendetwas über uns haben. Also wenn man jetzt da im Schott-Verlag drin ist, dann ist man natürlich an sehr viele Dinge gebunden, ans Design und so weiter und so fort. Und ich meine, wir können uns einfach komplett frei verhalten. Und das andere ist auch die Offenheit von Gisela Nauck, dass sie uns auch überhaupt nicht in irgendeiner Form da reingeredet hat und dass das jetzt irgendwie ja, nicht ging und keine Ahnung. Ne? Also ich sag mal, wir haben schon auch die Reaktionen bekommen von anderen alten AbonnentInnen, die dann quasi mit ganz oben in der Excel-Tabelle standen, wo auf jeden Fall eine Skepsis dann dem gegenüber war, es auch Kündigungen gab und auch sehr witzige Kündigungen, also sehr, sehr pathetische. Aber genau, also das hatten wir dann aber auch mit eingeplant, dass das einfach dazugehört und genauso dann aber auch die anderen LeserInnen irgendwie wiederum dazukommen, so, ne?
Genau, und ihr habt ja auch weiterhin meistens immer irgendwie ein Hauptthema und es ist aber auch viel, würde ich jetzt, also so in meiner Wahrnehmung, also es sieht bunter, es sieht anders aus tatsächlich vom Layout auch und ich würde sagen, es ist auch noch internationaler aufgestellt, weil ihr habt ja auch, wie zum Beispiel Tim Rutherford Johnson, mit dem ich auch schon ein Interview gemacht habe, oder sind ja so Leute, die echt die vollen Cracks da in England und sonst wo sind, die habt ihr alle mit an Bord, gegebenenfalls wird es dann noch übersetzt. Also das war dann auch sehr schnell klar, dass ihr sozusagen internationaler sein wollt und auch sein könnt.
Auf jeden Fall. Und eigentlich können wir es noch mehr. Also wir finden es noch zu wenig. Es ist halt einfach sehr viel, braucht einfach große Recherchearbeit und so weiter, dass man Menschen entdeckt, die man noch nicht kennt in dem Sinne. Und ja, aber da sind wir stetig dran. Genau. Ich meine, es gab auch noch andere Setzungen am Anfang, die man jetzt quasi so von außen vielleicht auch nicht direkt sieht oder so, aber das Heft vorher, vor uns, lief ja komplett ohne Honorarbeteiligung der AutorInnen statt oder so, wo wir gesagt haben, auf jeden Fall zahlen wir irgendwie was und da haben wir erst mal kleiner angefangen, aber hat auf jeden Fall was gezahlt und ja, ich glaube, dass da so vieles so Hand in Hand ging, dass man sagt, okay, man geht auch mehr in so eine Richtung von Kulturzeitschrift, die halt einen Musikfokus hat, wo auch andere Menschen, die nicht nur Profis sind und irgendwie in der Musikszene irgendwie dran interessiert sind, sondern einfach irgendwie auch so Enthusiasten sein können oder so. Und ja, wir denken das eigentlich immer gerade wie so eine Spirale, dass man, wenn man ins eine investiert und so weiter, das andere sich dann bestenfalls alles immer so weiter hoch dreht. Wir hatten jetzt gerade ganz aktuell ein wunderbares Zwischenergebnis, kann man sagen. Vor zwei Wochen haben wir, also oder andersrum gesagt, wir haben vor im letzten Jahr für 2021 haben wir mit dem Grafikstudio Pandan nochmal das Design gewechselt und vorletzte Woche haben wir jetzt vom Art Directors Club quasi einen bronzenen Nagel verliehen bekommen für die Kommunikation dieses Heftes, was total toll ist und was ein tolles...
Das ist super, Gratulation, ja. Wow. Ich habe es auch in der E-Mail gesehen, die ich von euch bekomme.
Ja, der Newsletter, ja. Genau, und das ist sowas, wo wir auch viel drauf setzen, dass man halt wo in Ecken wahrgenommen wird, wo wir jetzt einfach, wo es nicht nur um Musik geht, sondern wo es einfach um eine Kulturreflexion geht und so weiter und wo wir dann so die Rolle des Musikmagazins dann halt drin haben. Das ist ganz ähnlich, zum Beispiel sind wir auch in dem Netzwerk Eurosign, was so ein Verbund von Kulturzeitschriften in Europa ist. Da sind so, glaube ich, so ein bisschen über 90 Kulturzeitschriften drin. Wir sind da das einzige Musikmagazin. Die meisten sind eher so wie Cicero oder Blätter, also jetzt von den deutschen Heften, sind dort mal drin, die wirklich so mehr so Kultur reflektieren. Ne? Aber ja, ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Punkt gewesen, da sind wir jetzt auch schon 3 Jahre drin, sich auf so eine Weise zu vernetzen, ne? Und nicht nur quasi zu sagen, ja, man bespielt halt so eine Szene oder so.
Ja, ich finde es auch immer super, wenn wir, also erstens, wie du sagst, die Musik wird ja eh immer vielseitiger oder es kommen mehr Genre auch zueinander und ich finde es ja auch super, wenn die neue Musik irgendwie auch rausgeht und andere erreicht oder wie ihr auch so coole Kombinationen dann mit Themen habt und ich genieße genauso wie ihr die Freiheit jetzt hier in meinem Podcast, dass ich auch keinen Chef habe, der mir irgendwas vorgibt, was ich darf oder soll oder das ist cool.
Ja, genau. Ja, das ist schon sehr genau. Gut,
ja. Und dann würde ich gerne noch wissen, weil ich ja, ich bin in Nürnberg groß geworden und zur Schule gegangen und habe da auch so Kinderrollen am Opernhaus gesungen und so. Ich bin da natürlich immer mal, weil ich Familie, also meine Eltern leben da noch und bin natürlich ganz neugierig, was du da in Nürnberg machst im Juli. Das ist vom 7. bis zum 10. Juli 2022 in Nürnberg. Eine schöne mittelalterliche Stadt in Franken. Lohnt sich total.
Ja. Ja, mittelalterlich stimmt, ist ja irgendwie ja, aber auch irgendwie ja komplett neu aufgebaut. Das ist so eine auch ein bisschen weirde Mischung in dieser Innenstadt, finde ich. Genau, also das Festival, die Musikinstallation, mache ich auch nicht alleine, sondern mit Laure Hindel zusammen. Und also ich glaube, man merkt auch so, dass ich gerne zu zweit arbeite. So mit Neo Höker und Andreas Engström in meinen Positionen. Also die Idee kommt von Laure, von vor irgendwie 10 Jahren oder so, da kannten wir uns noch gar nicht. Und dass man so etwas wie so ein Format-Festival oder Genre-Festival kreieren müsste, was wirklich so explizit räumlich performative, musikalische Long-Duration-Arbeiten im Fokus hat. Und mit der Idee, dass es dieses Format natürlich schon gibt und KünstlerInnen daran arbeiten, aber halt nicht irgendwie in einer bestimmten Szene oder so. Es gibt halt mal im Musiktheater etwas, was da in diese Richtung geht. Es gibt dann mal was im Choreografie-Tanzbereich. Dann am meisten, muss man sagen, in den letzten Jahren im bildenden Kunstbereich, also mit den ganzen so Venedig-Biennale, wo dann diese Strandoper zum Beispiel ausgezeichnet wurde. Und auch jetzt dieses oder letztes Jahr wurde ja auch wieder so ein Musikprojekt ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen. Und genau, also das nimmt dieses Festival in Fokus und die Idee gibt es schon lange und Laura hat mich vor 3 Jahren, ungefähr 3-4 Jahren gefragt, ob wir das nicht irgendwie zusammen mal richtig angehen wollen. Und wir hatten gerade zusammen unsere erste Arbeitserfahrung gemacht, weil Laura damals bei der Music for Hotel Bars Reihe, hatte ich ihn beauftragt, einen Abend dort zu machen. Und genau, und dann haben wir uns eigentlich recht abstrakt erstmal gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht das nächste Crazy Festival in Berlin machen, wo das irgendwie auf eine Weise auch untergeht und gerade da unser Festival ja auch mit Räumen arbeitet und die Räume teilweise sehr relevant sind in dem Sinne, fühlt sich Berlin auch so krass abgespielt an, weil irgendwie alle irgendwie spezielle Räume suchen und so weiter. Und wir haben dann eher so an diesen Modus gedacht, wie viele andere Festivals ja auch funktionieren. Also jetzt Beispiel Donaueschingen oder Witten, aber auch so Skulpturen Münster. Es gibt quasi super viele internationale Festivals, die noch nicht mal in so einer mittelgroßen deutschen Stadt, sondern fast in kleinen Städten und so weiter stattfinden. Dann haben wir überlegt, welche Stadt das sein könnte. Und ich hatte damals meine ersten ich habe für Jan St. Werner, der Musiker von Maus on Mars, der war dort so 2-3 Jahre lang Professor an der Akademie in Nürnberg Und ich habe für ihn für ein Projekt irgendwie zugearbeitet und habe dadurch Nürnberg eigentlich kennengelernt. Ich lebe ja auch in München und Berlin, aber genau, von München ist es ja dann nicht weit. Und genau, war dann da immer mal und über den Assistenten von Jan-St. Werner, Michael Acksteller, der auch dann wichtig wurde für das, sag ich mal, für den weiteren Verlauf, sag ich mal, dass man das für realistisch empfindet, in der Stadt da irgendetwas zu machen. Ja, hat man einfach die freie Szene dort kennengelernt und ich habe gemerkt, die Szene dort ist unglaublich warm und offen und auch so, also es zeigte sich zum Beispiel daran, dass sie sich alle gegenseitig empfohlen haben. Wenn ich gefragt habe, wir suchen eine Produktionsleitung, die aus Nürnberg kommt und ja, dann, also ich habe von München kenne ich das ganz anders, dass man wirklich als Zugezogener behandelt wird, wenn man nicht von hier kommt und so und Leute eher so das Gefühl haben, wir nehmen, also ich würde dann mit Projekten denen das Geld wegnehmen und so, was will der hier? Und das war ja in Nürnberg irgendwie so sehr anders. Und in derselben Zeit war auch die Kulturhauptstadtbewerbung Europas, die von Hajo Wagner geleitet wurde, der quasi schon so in dem Musikdepartement der Kunststiftung NRW saß damals und auch ja Musikwissenschaftler ist. Und diese Bewerbung ging ja dann negativ aus, wurde ja dann Chemnitz. Aber er blieb in der Stadt und hatte jetzt so eine Art Kulturstabsstelle für das Reichsparteitagsgelände dort. Und er war dann wiederum auch so ein Protégé, kann man sagen, der gesagt hat, ja, das kriegen wir hin irgendwie so. Ohne dass wir groß die Stadt kannten. Und also Laure, muss man dazu sagen, kommt aus Franken. Also das ist nicht, sag ich mal, jetzt nicht direkt bei Nürnberg, aber aus der Ecke. Ja, und dann ging das so seine Wege mit wirklich vielen tollen, Mithilfen von dann wiederum den Institutionen, aber auch so aus der freien Szene dann halt in Nürnberg, wo wir dann so Begehungen gemacht haben von Räumen mit dem Michael Acksteller, den ich erwähnt hatte, und wo einfach jede Person einfach gesagt hat, ah ja, super, tolle Idee, machen wir mit und so. Es war so, wurde ein sehr...
Das heißt, in dem Projekt sind auch wirklich sehr viele aus Nürnberg und Franken involviert.
Total, total, ja. Also das Festival wird von NürnbergerInnen am Ende gemacht jetzt, also oder realisiert. Die KünstlerInnen sind ja, es gibt ein Nürnberger Projekt, kann man so sagen, das ist das DAF-Kollektiv, aber ansonsten sind es ja also 7 international eingeladene KünstlerInnen bzw. Duos und was aber das Festival-Team angeht, ist quasi komplett Nürnberg, freie Szene, Akademie und so weiter, so diese ganze Ecke akquirieren.
Also freut mich auch sehr zu hören, dass du die so offen wahrnimmst, weil eigentlich haben die Franken ja schon auch diesen Ruf sehr verschlossen. Das heißt, ja. Ich meine, jetzt lebe ich ja im Rheinland, ne? Und hier hast du sehr schnell diesen oberflächlichen Smalltalk irgendwo, aber das heißt nicht unbedingt, dass es wohin gehen muss. Und bei den Franken heißt es immer, ne, dass du schon echt ziemlich, ziemlich bohren musst, aber wenn du dann einen Freund oder Freundin hast, die hast du dann fürs Leben. Und ich hab das so in meiner Kindheit schon auch immer eher so ein bisschen mürrischer wahrgenommen, aber es freut mich, wenn das offener
wird. Also, was ich auch merke, das ist für mich auch das erste Mal, dass man halt wohin geht, wo man vorher nicht zu Hause war, was macht. Das ist auch ein Modus, der teilweise, glaube ich, noch mehr Türen öffnen kann, als wenn man dann schon von dort ist. Also wenn man es gar nicht so gut kennt, quasi so. Also ja, ich glaube, das hilft auch. Ja, genau. Und dann, ich meine, Nürnberg ist total spannend, wirklich, was die Orte angeht. Wir haben ja wirklich tolle Spielorte jetzt. Sei es jetzt irgendwie, dass man da ins neue Museum rein kann und irgendwie so einen speziellen Betonraum da spielen kann oder halt wirklich dieses natürlich historisch schwer belastete ehemalige Reichsparteitagsgelände, wo es ein Projekt gibt, was dann auch thematisch total darauf einsteigt. Und dann gibt es aber auch so, sag mal, eher mehr so Offspaces wie den SB-Raum, der ist jetzt gerade ganz neu eröffnet in der S-Bahn-Station Steinbühl dort, wo eigentlich ganz früh, aber irgendwann mal wahrscheinlich ein Kiosk drin war oder so und den sie jetzt total umgebaut haben, wirklich ganz toll und wo ja man in so einem Art Transitraum dann vorne rennen die Menschen vorbei zur S-Bahn ständig quasi und da drin wird es ein Projekt geben, was quasi schon diese Warteraum-Idee aufgreift, aber dann halt genau ins Musikalische versetzt, plus auch Übernachtungsmöglichkeit wird es dort geben, also man kann sich so einreservieren für so einzelne Übernachtungsplätze. Das können leider nicht alle machen, so viele Betten haben wir nicht, aber genau. Ansonsten Ja, also genau, es gibt lauter solcher besondere Orte. Irgendwie eine alte Diskothek im Polenhof, die jetzt die Wally Geiermann ist unsere Produktionsleitung und ich weiß nicht, ob du sie noch von früher kennst oder so, so seit den 90ern in Nürnberg, und ist einfach eine der wichtigen Figuren, die dort offene, freie Kulturarbeit macht, wenn es darum geht, dass man Räume zum Beispiel klar macht für KünstlerInnen oder so. Also sie hat das Heizhaus vom Quelle Versandhaus in so ein KünstlerInnen-Kollektiv zum Beispiel umgewandelt. Genau.
Ja. Ja, das neue Museum ist auch eins meiner Lieblingsgebäude. Da habe ich auch schon sehr oft gesungen. Das finde ich auch richtig klasse. Und was Nürnberg auch vor ein paar Jahren ja eingeführt hat, ist echt auch ganz schön diese blaue Nacht. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, so dann alles so angestrahlt. Und dann sind auch alles alte und moderne Gebäudeinstallationen dabei. Ja, sehr spannend. In Nürnberg. Ja.
Also vorbeikommen, Mann.
Ja, ich hoffe, dass ich es schaffe. Genau. Wenn du mit Interpreten, Interpretinnen zusammenarbeitest oder Künstler oder Künstlerin, was schätzt du dann besonders in der Zusammenarbeit?
Ja, ich spreche, glaube ich, schon immer von KünstlerInnen, weil, also genau, ich glaube, ich überhaupt nicht irgendwie so groß das Musikverständnis habe, dass man irgendwie Interpretin ist oder so. Also ich glaube, dass es zuallererst geht es natürlich um irgendwie die Kommunikation, die man führt und wie man Themen verhandelt. Also dadurch, dass ich ja so recht thematisch, würde ich sagen, arbeite. Keine Ahnung, man könnte natürlich viele Leute fragen, ob sie eine Hotelbar bespielen wollen. Wahrscheinlich hätten viele Leute Lust und so, aber mich interessiert dann auch immer irgendwie doch was sehr Spezifisches daran. Oder wenn man sagt, man beauftragt 6 verschiedene Leute, dann geht es ja auch darum, also wie unterscheiden die sich auch wiederum so voneinander. Und genau, also ja, ich glaube, es ist wirklich zuallererst die Art und Weise, wie man irgendwie so kommuniziert, was eigentlich, glaube ich, ziemlich entscheidend ist. Und natürlich eine Art künstlerisches Interesse oder dass man das gut findet, was die Person macht. Das ist natürlich irgendwie Voraussetzung. Genau, ist vielleicht so irgendwie schwer zu beschreiben.
Ja, ich mag schon, aber es ist cool, weil ich so merke, dass du schon immer das Besondere suchst oder wirklich genau die richtige Person für etwas. Und dadurch, finde ich, gehst du ja auch weg von irgendwas, was beliebig sein könnte oder irgendwie nur nett, sag ich jetzt mal böse. Und ja. Ich merke auch immer wieder, weil du das mit der Kommunikation ansprichst, weil ich ja auch aufgrund auch meiner verschiedenen Tätigkeiten mittlerweile, ne, ich bin ja so singend unterwegs oder performend, dann habe ich jetzt einen Podcast, ab und zu schreibe ich jetzt tatsächlich auch und kriege natürlich auch wahnsinnig viel Zeug zugeschickt, angefragt und ich weiß nicht was alles. Und ich merke auch immer wieder, dass wenn Leute sich auch die Mühe machen oder wirklich ein spezielles, konkretes Anliegen haben, wo ich merke, das ist jetzt nicht eine E-Mail, die sie noch an 100 andere Leute geschickt haben oder so. Und dann ist da wirklich was Klick macht, dann habe ich auch viel mehr Lust zu antworten oder zu überlegen, okay, kann man vielleicht was zusammen machen, als wenn ich, was ich zum Teil auch kriege, irgendwas kriege, was halt ja so pauschal ist. Das lese ich irgendwie gar nicht mehr. Also da tue ich vielleicht auch Leuten Unrecht, weil mir vielleicht auch was sozusagen durch die Lappen geht. Aber es ist einfach mittlerweile zu viel, was ich an Post bekomme. Und da merke ich auch, dass dann wahrscheinlich dein Ansatz dieses, da ist irgend so ein Spark, da ist was Besonderes. Okay, da reagiere ich, ne?
Ja, also genau. Also mit der Beliebigkeit, die du eben genannt hast, ist tatsächlich zumindest vor einigen Jahren noch, also jetzt würde ich sagen, habe ich mich wie so für mich selber freigearbeitet, dass ich einfach die Sachen gerade machen kann, halt genau die irgendwie mir Spaß machen. Aber als man dann irgendwie noch so ein bisschen kleiner war und mehr darauf angewiesen war, dass Leute einen in dem Sinne irgendwie gut finden und so weiter, habe ich schon gemerkt, dass, also gerade in dieser, sag ich mal, Szene neuer Musik, oft die Programme von irgendwelchen Festivals sich wie so selber kuratieren. Weil einfach ein Netz von Abhängigkeiten oder Verpflichtungen und so weiter irgendwie besteht, wo gesagt wird, okay, es gibt halt all diese Ensembles und Orchesters, die müssen beschäftigt werden. Und dann, ja, steckt man halt irgendwie, dann entsteht was am Ende, sonst hat sich dann irgendwie, ist eigentlich auch so eine AI, aber es ist ein bisschen langweilig, aber also in dem Sinne passiert es dann einfach automatisch, dass dann ein Festival am Ende steht. So. Und das habe ich einfach schnell gemerkt, dass das so mich überhaupt nicht halt interessiert. Und ich glaube, dass aber diese wahrscheinlich immer wieder, aber auch so diese stärkere Phase, von der ich sprach, dass ich so keinen Bock mehr hatte, da zu schreiben und so, dass dieses Distanznehmen eigentlich dann wichtig war, dass man halt dann einfach merkt, nee, ich mache einfach wirklich nur das, was mich interessiert in dem Sinne. Und klar muss man irgendwie gucken, wie man damit finanziell und so weiter dann manchmal über die Runden kommt und so. Aber genau, also das war dann so ein wichtiger Punkt, diese Distanznahme, dass man da durch den Kopf frei bekommt, dass man nicht jetzt einfach denkt, die Szene funktioniert so und dann verhalte ich mich da halt da irgendwie entsprechend drin oder so. Ja, so ein bisschen freischaufeln muss man sich dann. Ne? So, ja.
Das auf jeden Fall. Das ist, also ich habe viele Sachen gerade vor 20 Jahren auch noch nicht gekauft.
Ja, ja.
Genau. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass du wirklich auch unterschiedliche Dinge machst, auch wenn es vielleicht doch irgendwo so vielleicht so einen roten Faden gibt. Aber klar, du hast die Positionen, du machst die Regie, du kuratierst, du machst die Dramaturgie. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Oder wie kann ich mir so einen Tag bei dir vorstellen? Oder hast du da irgendwie Routinen? Oder wie machst du das?
Also meine Routine ist auf jeden Fall, dass ich möglichst alles bis mittags erledigt haben will. Also ich bin ein Morgenmensch und dass man quasi auch so den Nachmittag hat für, also entweder einfach Freizeit oder aber auch einfach Dinge, die so ein bisschen freier, also wo man einfach, sag ich mal, mehr so wie so eine offene Recherche oder irgendwas machen kann, was einen jetzt irgendwie interessiert. Ich meine, ich kriege das manchmal, werde ich auch gefragt, ich meine, du arbeitest auch frei, deswegen kennst du das, aber man wird ja manchmal gefragt von Menschen, die angestellt arbeiten, wie man das alles macht. Und eigentlich, also würde ich sagen, dass man freiberuflich am Ende einfach viel mehr Zeit hat als bei ihrem angestellten Beruf, weil es natürlich einfach viele Dinge einfach nicht gibt, die irgendwie dann im sozialen Gefüge eines Unternehmens oder irgendwie so verpflichtend dann sind. Und also deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt völlig von Arbeit überflutet bin oder so, obwohl die Funktionen, sage ich mal, oder die verschiedenen Sachen, die ich mache, irgendwie vielleicht viel erscheinen. Ich kann es auch gar nicht so von außen genau sagen, aber klar, wenn ich andere Leute lese, denke ich das vielleicht auch, dass die natürlich sehr viele verschiedene Dinge machen, aber ich glaube, das geht sich am Ende eigentlich zeitlich ganz gut aus, weil man ja wirklich am Ende nur an dem arbeitet, was da jetzt irgendwie interessant erscheint. So, ne? Und man lernt natürlich auch eine gewisse Effizienz, dass man, also wenn es ums Schreiben geht zum Beispiel, ne, natürlich schreibe ich jetzt in einem anderen Tempo als vor 5 Jahren oder so und kann mal irgendwie so einen Artikel auch mal so runterschreiben. Genau. Aber ja, irgendwie.
Und kannst du dann so switchen an einem Tag oder sagst du, nee, heute, keine Ahnung, vielleicht nur so Projekt oder kuratieren und denk mich da richtig tief ein?
Es kommt drauf an. Also ich meine, sowas wie Positionen machen ist sehr kontinuierlich, weil es einfach ein ongoing E-Mail-Verkehr ist und so weiter. Und natürlich mit intensiveren Phasen und ein bisschen lockeren Phasen, aber auch bei vierteljährlichem Erscheinen ist nach dem Heft vor dem Heft. Und genau, also das ist schon sehr kontinuierlich. Und ich glaube, wenn es um so Textsachen geht, da halte ich mir dann sowas wie frei, ne? Dass ich dann sage, okay, an dem Vormittag mache ich nur das jetzt einmal. Aber so viel Texte schreibe ich ja dann auch nicht. Und das Festival, also als jetzt klar war letzten Dezember, dass wir das Geld da bekommen, war klar, dass ich einfach nicht groß irgendwas jetzt noch anderes machen werde. So. Und auch die Redaktion fürs Augustheft, die liegt genau in der Zeit, wenn das Festival ist, da genau haben wir jetzt eine zweite Person, die dann mich ersetzt dann quasi in dem Prozess. Das heißt, ja, also jetzt gerade mache ich einfach nur das Festival und das ist auf jeden Fall natürlich, wie soll ich sagen, es wird noch intensiv. Also jetzt sind es noch 6 Wochen oder 7 und wir bauen ja die Struktur komplett selber auf. Ne? Es gibt ja kein Haus, was uns in dem Sinne wie so institutionell trägt oder so, sondern wir haben halt diese 8 Spielorte, die haben jeweils verschiedene Infrastrukturen und so weiter, aber wir bauen halt das Team auf mit eigenem technischen Direktor und so weiter und der ganze Technikteam und so weiter. Das ja, also das natürlich gibt es da immer Erfolge und auch Misserfolge und so weiter. Und das hält dann jetzt bei der Stange.
Mhm. Ja. Wofür bist du derzeit dankbar?
In meinem Leben, meinst du? Generell. ja, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen ja eigentlich ein bisschen eben darüber gesprochen. Ich glaube, wirklich gerade ist das Moment, dass ich wirklich so die Projekte machen kann, irgendwie, wie ich sie machen will und auch irgendwie das Festival jetzt ist zum Beispiel schon besonders in der Weise, dass man sich das irgendwie so einfach vom weißen Blatt Papier aus irgendwie ausgedacht hat und am Ende haben wir jetzt eine der größten Förderungen von der Kulturstiftung des Bundes bekommen und sind irgendwie, sag ich mal, sehr gut ausgestattet und so, man merkt so, dass man so man setzt was in die Welt, was vorher nicht da gewesen ist und wenn man es nicht gemacht hätte, auch nicht wäre. So. Und das macht schon, ja, das lässt einen vielleicht sowas wie Dankbarkeit wem auch gegenüber verspüren. Also ich bin generell jetzt nicht so der Mensch, ich weiß, dass viele KünstlerInnen immer sehr dankbar sind, dass sie irgendwie Sachen machen können. Ich bin nicht der Mensch, der das jetzt quasi irgendwie sagen würde. Deswegen, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das jetzt sage überhaupt, weil du mich gefragt hast. Weil ich finde, es auch selbstverständlich sein müsste, dass man das natürlich macht, so und auch ohne Dankbarkeit. Aber genau, ja. Ja, es ist gerade, sag ich mal, nachdem man schon auch so viele Jahre, ich habe ja direkt nach dem Studium frei angefangen zu arbeiten. Ich war nie angestellt in irgendeiner Form. Mhm. Und also in den Anfängen, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dann ist das schon hart, also sich da hochzuarbeiten, weil man einfach im Monat, würde ich sagen, 15 Projekte hat, wo man irgendwie mit dran mitwirkt und so weiter. Und genau, und jetzt einfach ein bisschen so eine Situation ist, dass man so an so einzelnen größeren Punkten so arbeiten kann und natürlich eine ganz andere Konzentration möglich ist und ja, eine ganz andere Genauigkeit am Ende vielleicht auch. Und das ist schon schön, ja.
Wer oder was hat dich am meisten inspiriert oder geprägt?
Also wahrscheinlich zu verschiedenen Stationen im Leben verschiedener Menschen. Vielleicht kann ich so, vielleicht so 3 oder so, so spontan finden. Auf jeden Fall das Interesse an Kultur und so weiter und an Musik. Das kommt auf jeden Fall von meinem Vater, der leider heute keine Musik mehr macht, aber damals, als ich klein war und immer mit so einem Modus an die Sachen rangegangen ist, dass man ständig auf der Suche war, auch was so Neues passiert. Also das hat eigentlich, glaube ich, ziemlich früh so geprägt, dass man immer so guckt, was da ist noch und was man nicht kennt und so, ja, diesen explorativen Modus irgendwie so hat. Ich glaube schon, dass das Philosophiestudium mich dann wiederum, also ich habe mehr Philosophie studiert als Musikwissenschaft, muss ja zu sagen, weil das Institut ja nicht so, eigentlich nicht so dolle war. Und da war es schon so diese, ich glaube, dass man da einfach den, wie soll ich sagen, also das ist jetzt auch ein bisschen Klischee, aber einfach diesen Weitblick und vielleicht, was du eben meinst mit Überblick oder so, in irgendeiner Form bekommt oder so, durch die viele Literatur irgendwie, die man liest. Und mich hat damals dann Niklas Luhmann wahnsinnig begeistert, einfach mit so einem modernen Versuch von so einer gesamtgesellschaftlichen Theorie mit so einer ganz eigenen Begrifflichkeiten und so weiter. Und ich glaube generell so diese konstruktivistischen und postkonstruktivistischen Theorien, wo man einfach so merkt, okay, die Welt kann man sich auch so gestalten, wie man will, haben mich dann schon sehr, ja, ich glaube, die haben irgendwie so eine gewisse Haltung der Welt gegenüber geschärft. Und zu guter Letzt ein drittes. Ich überlege gerade. Ja, ich weiß es gerade nicht.
Alles gut, alles gut. Ja. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Treu, meintest du? Hattest du treu gesagt, oder?
Treu und authentisch.
Ja.
Und wie gelingt dir das?
Ja. Also authentisch sein ist natürlich jetzt auch ein bisschen, also illusorisch, aber natürlich gibt es so etwas wie, dass man sich irgendwie ganz gut vertreten kann oder so, dass man irgendwie, ja, irgendwie behaupten kann in irgendeiner Form und Weise wahrscheinlich so und nicht Dinge nachredet. Ja, ich glaube, es hat sich eigentlich vorher schon sehr viel formuliert davon, in dem Sinne, dass glaube ich, schon so ein Entwicklungsprozess war, dass man irgendwie unzufrieden war, immer wieder mit bestimmten Punkten und wo man so merkt, okay, also wo ich dann einfach gemerkt habe, nee, das will ich so nicht machen oder was würde ich anders machen? Und ich glaube, dass die vielen Jahre der freien Arbeit, wo man dann, das Schöne ist ja daran, dass man wirklich sagen kann, okay, dann tut sich da was auf, dann arbeite ich halt vielleicht mehr in so eine Richtung mal. Und ich bin ja auch dann zum Beispiel mal total ins Theater gegangen, habe dann Kammerspielen, so kam ich ja nach München quasi, dann einfach mal Dramaturgie gemacht bei einem Theaterstück, wo Musik jetzt gar keine große Rolle gespielt hat. Und genau, und ich glaube eigentlich, also dieser Weg selber lässt einen wahrscheinlich sich treu bleiben oder so. Also dass man, das ist der Weg schon selber ist quasi das, dass man vielleicht dann einfach einfach das folgt, dem folgt oder so, was sich irgendwie gut anfühlt.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Also es macht natürlich schon Spaß, wenn die Dinge dann wahrgenommen werden, die man so macht. Ja, also wahrscheinlich ist es schon das. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch. Es gibt ja so manche KünstlerInnen oder so, die so völlig zufrieden damit sind, dass sie so nur für sich werkeln, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube, was mich ja auch generell an diesem Konzeptartigen uns interessiert, Konzepte ist ja immer etwas, was nach außen tritt und ein Publikum braucht. So, ne? Also für sich machen die nicht viel Sinn. Und ja, ich finde schon so manche Feedbacks dann schon, also dann fühlt sich das wie so ein Erfolg an oder so. Also ein Beispiel war Anfang letzten Jahres, als dann halt der Winter-Lockdown war, hatten wir halt dieses Projekt, das Musikgeschäft, und haben das dann auf online verlegt und hatten da irgendwie die Idee, dass wir, um das irgendwie online irgendwie ein bisschen angenehmer zu gestalten, dass man dann 3 Stunden irgendwie einer Sache, abgefilmten Sache zuschaut, haben wir in diesem Musikgeschäft halt Teleshopping eingeführt. Und ja, und am Ende kamen halt so manche Menschen auf mich zu und haben halt auch so jetzt nach der Pandemie, also sind wir jetzt quasi, ne? fühlt sich so an. Ja. Wurde mir dann nochmal gesagt, irgendwie, dass so eine Person meinte, das wäre so für sie das Corona quasi Online-Projekt gewesen oder so. Und das fühlt sich dann schon schön an. So, ne? Und ja. Ja.
Und was treibt dich an?
Wahrscheinlich Ideen. Also, oder auch schon die Menschen, mit denen ich arbeite. Also, ja, ich glaube auch ziemlich stark das, also, dass ich einfach merke, ich will ein nächstes Projekt mit Neo machen. So. Und also haben wir jetzt schon ein Konzept geschrieben. Hoffen, dass das Geld dann kommt. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch sehr stark, so eine Kombination daraus, dass man Ideen hat. Keine Ahnung, gerade oder nicht gerade, sondern eigentlich auch letztes Jahr, so während Lockdown noch, bin ich voll in Metal-Musik irgendwie eingestiegen. Das erste Mal in meinem Leben. Das war früher irgendwie so nie Thema. Und habe dann total Lust gehabt, quasi irgendwie in so einem Art performativen Setting, installativen Setting mit irgendwie einer Metal-Formation zu arbeiten. Aber halt nicht in so einem Art klassischen Konzert-Headbanging-Setting. Und genau, und dann, wie dann auch wieder so Zufälle wollen, habe ich einen Kollegen Mauro Hertig zufällig in Paris getroffen, als ich für eine Regisseurin dort Dramaturgie gemacht hat letztes Jahr, und dann kam man drüber ins Gespräch und dann hat es total geklickt in dem Moment, also zu diesem Thema, und jetzt guckt man halt irgendwie, was macht man damit, wie kommt man damit voran und wie kann man das vielleicht unterbringen und oder was wollen wir da realisieren. So. Also es ist wirklich so eine Mischung, glaube ich, aus Ideen und Menschen am Ende. Und auch so diese Kontinuität, sage ich mal, dass ja, man aufeinander irgendwie so aufbaut und so weiter. Also Heinrich Horwitz, der im Musikgeschäft performt hatte, macht jetzt mit dem Decoder Ensemble ein Projekt halt bei der Musikinstallation und so. Und das, ja, das macht irgendwie alles dann, wie soll ich sagen, inhaltlich und so weiter dann sehr Sinn. Also man muss dazu sagen, dass bei den Musikinstallationen haben wir auch bewusst, wir haben eine sehr kurze Produktionszeit. Also wir haben im Dezember gewusst, dass wir das Geld bekommen. Und im Juli ist das Festival. Das heißt, wir wussten bei Antragstellung schon, dass es sein wird und haben quasi bewusst darauf gesetzt, dass alle, die wir einladen, dass wir mit allen schon eine Art Vertrauensverhältnis haben. Also es ist jetzt nicht eine Kuration, wo man, sag ich mal, so völlig blank page sagt, wir arbeiten jetzt international an diesen Dingen und so weiter. Wir hatten da auch Ideen. Zum Beispiel, ich hatte vor Jahren mal ein Gespräch moderiert in der Berliner Philharmonie zwischen Ed Atkins und Rebecca Saunders. Und eigentlich hatte ich die Idee, die beiden letztendlich für ein Projekt zusammenzukommen, so für Videosoundarbeit. Aber es ist halt überhaupt nicht deren Arbeitszeitrahmen, sage ich mal. Ne? Also es war auch klar, man muss irgendwie auf Leute setzen, die dann quasi, die das dann auch realisieren können zum Zeitraum. So. Ja. Mhm.
Genau, also viele spannende Sachen, Positionen sollte man einfach mal abonnieren.
Ja, auf jeden Fall.
Gucken, was du machst. Du verrätst mir dann nachher noch alle schönen Links. Die packen wir dann in die schönen Shownotes. Und wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Ich habe ja eben schon so ein bisschen amerikanisch DIY gesprochen. Aber das muss ich jetzt nicht einmal wiederholen. Ja, aber jungen KünstlerInnen. Also, wenn wir uns jetzt schon in diesem Rahmen von neuer Musik jetzt hier bewegen, sag ich mal, ist, glaube ich, schon, also was ich mir von den jungen KünstlerInnen in dem Sinne wünschen würde oder so, ist, glaube ich, schon, dass man sich wirklich auf so eine Art komplett andere Weise, also performativ im Leben sein quasi mit dem Musikmachen auseinandersetzt eigentlich so. Ne? Es gibt ja schon so auch so Tendenzen. Also neue Musik ist einfach immer noch natürlich in dem Sinne verschult, dass die meisten von irgendwelchen Akademien und Musikhochschulen kommen und da generell einfach mehr Offenheit sein sollte, dass das einfach überhaupt nicht der Standard ist. Aber auch in diesem akademischen Kontext gibt es ja auch schon Änderungen, sag ich mal, dass es sowas wie in Bremen gibt, wo es so einen Zwischenstudiengang gibt, irgendwie zwischen Bildner Kunst und Musik und so weiter. Aber genau, das ist so vielleicht dann die Empfehlung, dass man eigentlich in diese Richtung irgendwie schauen sollte und weil, genau, Konzerte kann man sehr schnell machen, das ist irgendwie hauruck installiert, sag ich mal, aber ich finde künstlerisch die spannenden Dinge sind halt wirklich die Sachen, wo man wirklich über das Gesamtverhältnis von irgendwie Körper im Raum, Kontext und so weiter und der Musik halt irgendwie so denkt und ich glaube, das lernt man nicht an Musikhochschulen. So. Selten.
Wahrscheinlich. Schauen wir mal, was da noch so kommt in der neuen oder was auch immer Szene performativ oder wie das aufbrechen darf. Ja. Sehr schön. Genau, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute in meinem Podcast warst und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, lieber Bastian.
Ich danke dir auch und habe mich darüber sehr gefreut und bis bald dann in Nürnberg hoffentlich.
Genau, da komme ich vorbei.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.